Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Berufsweltenbummler Podcasts. Meine Kollegin Annalena Niehoff und ich, Wiebke Hillen, sprechen heute über die Fachkräftegewinnung im Ausland. Hallo Annalena.
Hallo Wiebke. Ganz konkret beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie für das Bauwesen Nachwuchskräfte aus dem Ausland gewonnen werden können. Ich freue mich daher, heute unsere beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Dr. Bernd Garska, Geschäftsführer des Berufsförderungswerks der Bauindustrie NRW und Heinz Rittmann, stellvertretender Geschäftsführer der Bauverbände NRW sowie Geschäftsführer des Deutschen Auslandsbauverbands. Hallo, schön, dass Sie beide heute da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung.
Zur Einordnung noch ein paar Hintergrundinfos. Beide Projekte konzentrieren sich auf die Vermittlung von jungen Menschen aus dem Ausland als Auszubildende für die Baubranche, verfolgen dabei aber einen unterschiedlichen Ansatz. Das Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW kooperiert mit Sprachschulen in Kamerun, um vor Ort auf die Ausbildungsmöglichkeiten hinzuweisen und den Kontakt zwischen den potenziellen Auszubildenden und den Ausbildungsbetrieben in Deutschland herzustellen. Vor Ort in Deutschland werden die Auszubildenden während der ersten beiden Jahre im Ausbildungszentrum in Kerpen untergebracht und betreut.
Demgegenüber steht der Poolansatz der Bauverbände NRW, die deutschsprachige Azubis aus Äthiopien und Mosambik ansprechen. Partner vor Ort identifizieren Ausbildungsinteressierte mit Bauhintergrund, die anschließend drei Workshops der Bauverbände durchlaufen und Sprachkurse absolvieren. Danach werden sie mit passenden Ausbildungsbetrieben in Deutschland zusammengebracht. Unsere erste Frage an Sie beide ist daher, wieso suchen Sie Auszubildende ausgerechnet in diesen Ländern? Herr Rittmann, fangen Sie gerne an.
Relativ einfacher Hintergrund aus meiner Sicht oder unserer Sicht. Afrika hat Bevölkerungswachstum, was immens ist. Leider sind dann auch sehr viele Menschen arbeitslos, auch sehr viele Menschen mit einem baulichen Hintergrund. Der wirtschaftliche Druck ist da immens und wir haben relativ viele Erfahrungen in Äthiopien gesammelt. Von daher kannten wir die Arbeitsmarktsituation im äthiopischen Bausektor. Sehr viele Talente, die in der Lage sind, Deutsch zu lernen. Also wir holen die Leute mit B1 rüber. Ohne B1 wäre es auch nicht möglich, dass sie ein Visum bekommen. Und haben bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
Diese Verbindungen zu Partnerländern, die sind manchmal ganz zufällig. Also es ist nicht plangemäß jetzt einfach in Kamerun eine Dependance aufgebaut worden, sondern wir hatten das große Glück, dass wir hier einen Ansprechpartner hatten, der sich, ja, man mag es kaum glauben, über E-Mail dann bei uns gemeldet hat und gesagt hat, dass er aus Kamerun kommt und uns Unterstützung anbieten könnte. Das war jemand, der in Dortmund studiert hatte und promoviert hatte und also auch diesen Ruhrgebietsslang dann an den Tag legt. Er hat also eine Dependance in Kamerun gebildet und hat dort Sprachschulen aufgebaut. Und das ist natürlich eine super Gelegenheit. Also wir haben diese Partnerschaft dann intensiviert. Sprachschulen führen die Schüler auf ein Sprachlevel auch, B1, B2, teilweise sogar, wenn gewünscht, höher, sodass wir also da von der Sprache her keine Probleme und Sorgen haben.
Herr Rittmann, Sie haben gerade schon angesprochen, dass es natürlich in afrikanischen Ländern viele Fachkräfte gibt, die dort aber arbeitslos sind. Welche Vorteile sehen Sie sonst für das Projekt im Gegensatz zur klassischen Suche in Deutschland?
Ja, also Problem bleibt identisch. Wir sind einfach zu wenig in Deutschland. Demografischer Wandel als Schlagwort. Und wir sind ja nicht die einzige Branche, die darunter leidet, dass wir immer weniger Azubis als auch Fachkräfte haben. Und von daher müssen wir gucken, wo kriegen wir sie her. Europa haben wir das auch schon versucht. Dummerweise haben die meisten europäischen Länder das gleiche Problem wie wir, dass sie eben halt den demografischen Wandel meistern müssen. Und Afrika hat die entgegengesetzte Entwicklung. Sehr viele junge Menschen, wie schon erwähnt, die leider arbeitslos sind. Auch Sie sprachen gerade an Fachkräftedefinition. Die Definition von Fachkräften in Afrika und in Deutschland oder Europa ist unterschiedlich. Und deswegen hatten wir uns von vornherein auf die Azubi-Schiene gestürzt, weil dann wissen wir, was die nach 3 Jahren drauf haben. Und bisher wurde uns dieser Weg bestätigt, weil die Betriebe sind dabei. Wir haben steigende Interessentenzahlen aus Deutschland von Seiten der Betriebe als auch aus Afrika. Letztes Jahr hatten wir zu wenig aus Äthiopien und Mosambik. Dieses Jahr haben wir das auf Ghana und Senegal, die Rekrutierung, ausgedehnt.
Wer ist neben Ihnen als Verband als noch involviert in den Ansatz?
Ja, da würde ich gerne die Branche natürlich insgesamt mit kurzen Worten beschreiben wollen. Wir haben natürlich jetzt mit unserem Modell ein Modell, das über die überbetrieblichen Ausbildungszentren der Branche läuft. Das ist eine spezielle Struktur, die wir eigentlich in der Form nur in unserer Baubranche haben, mit Handwerk und Industriebereich zusammen. Es gibt bundesweit rund 180 Ausbildungszentren, die in einem Verbund geführt werden. Die profitieren auch von einem Umlagesystem der Branche. Also die Branche zahlt über 75.000 Betriebe rund einen Teil ihrer Bruttolohnsumme, das sind etwas über 2%, wechselt manchmal ein bisschen, in einen Umlagefonds. Und dieses Geld sind rund 450 bis 480 Millionen Euro, kommt dann der Berufsbildung zur Verfügung, steht der Berufsausbildung zur Verfügung. Zwei Drittel davon geht also an Firmen zurück, die ausbilden. Die kriegen also dann eine Ausbildungsvergütungserstattung und ein Drittel erhalten diese Bildungszentren. So, und diese Bildungszentren haben eigentlich nur den Auftrag, die Unterstützung der überbetrieblichen, also der Ausbildung in den Firmen durch eine überbetriebliche, qualitativ hochwertige Ausbildung noch. So, das ist das Grundsystem. Dadurch sind diese Einrichtungen aber auch Serviceeinrichtungen. Und genau diesen Auftrag haben wir jetzt in NRW auch bewusst wahrgenommen und haben diese Kontakte ins Ausland geführt, weil wir merkten, unsere Firmen haben einen großen Fachkräftebedarf. Viele haben auch über die Firmen auf verschiedene Wege Auszubildende auch aus anderen Ländern, aus Drittländern, Mongolei, Kosovo und wo nicht überall hergeholt. Das ist also, Sie können fragen, welches Land, irgendwo haben Mitgliedsfirmen der Bauwirtschaft da Leute akquiriert, weil der Druck sehr groß ist. Aber wir haben es eben als Serviceangebot jetzt den Firmen, die bei uns dann aufschlagen, aufgebaut. Und dadurch kommt dieses System zustande. Also über diese Bildungszentren haben wir Kontakte aufgebaut und bieten das dann also allen Firmen, die mit uns in Kontakt sind, dann an.
Herr Rittmann, wollen Sie noch aus Ihrer Sicht was sagen?
Gerne, gerne. Also wir fahren einen anderen Ansatz und haben dies gemeinsam mit unseren Mitgliedsfirmen gemacht. Und ein großer Unterschied ist zum Beispiel, dass die Äthiopien die kompletten Kosten, die in Äthiopien entstehen, vorfinanzieren. Und wir reden da über eine Summe von 2.500 bis 3.000 Euro. Ist in Deutschland viel Geld, aber in Äthiopien noch viel, viel mehr. Das hat den Vorteil, dass unsere Betriebe sehen, die setzen sich dahin, lernen in der Regel innerhalb von nicht einem ganzen Jahr Deutsch von 0 auf B1-Niveau, finanzieren die ganze Chose vor. Deutschkurse, Deutschprüfung, Visum als auch Flugticket. Und wie machen die das in Äthiopien? Die Familien schmeißen da zusammen. Unsere Betriebe erstatten da zurück. Wir haben da drei Tranchen, die wir vorschlagen. Natürlich kann jeder Betrieb das individuell für sich lösen, aber wir schlagen vor, erste Drittel, wenn die angekommen sind und die Ausbildung in Deutschland in den Bauunternehmen gestartet haben. Zweite Drittel nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung. Und das letzte Drittel, wenn die dann 2 Jahre als Facharbeiter in der Firma gearbeitet haben. Bisher haben wir 0% Abbruchquote seitens der Betriebe und 0% Abbruchquote seitens der Azubis aus den Drittstaaten Äthiopien und Mosambik. Und die Nachfrage steigt.
Wenn wir mal einen ganzen Schritt zurückgehen auf den Start, wie werden die jungen Menschen in den Drittstaaten auf diese Möglichkeiten aufmerksam gemacht? Gibt es da Werbemaßnahmen oder wie kommt der Kontakt zustande?
Wir brauchen keine Werbung zu machen, die kommen zu uns. Wir müssen im Gegenteil sogar aufpassen, dass wir die richtigen erwischen. Und da arbeiten wir zusammen mit Bauverbänden in Äthiopien, aber auch mit dem Labor and Skills Ministry in Addis, also Äthiopien. Mit denen haben wir auch ein Memorandum of Understanding. Und mit dem Addis Abeba Design and Construction Works Büro ist so eine Art BLB für Addis Abeba, Bau- und Liegenschaftsbetrieb. Die identifizieren vor, also wer hat das Potenzial, Deutsch zu lernen, halt auch zu schaffen, weil die müssen ja auch alles vorfinanzieren. Und dann sieht es so aus, wenn die welche identifiziert haben und die B1-Prüfung bestehen, dann matchen wir die mit unseren Betrieben.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Gaska?
Also wir reden ja jetzt in meinem Falle bisher nur über dieses spezielle Projekt. Da ist eben eine Sprachschule und da sind die Partner in Kamerun dabei und werben ähnlich. Das ist also auch zunächst mal familienfinanziert. Und wir haben gehört, die Rendite für die Investition ist ja gewaltig, wenn hinterher monatlich so ein hoher Betrag zurückgezahlt wird. Das stellen wir bei unseren im Übrigen auch fest. Insofern ist das also bei uns ein besonderer Fall. Aber ich hatte mir im Vorfeld mal so Gedanken gemacht, das ist ja nicht nur ein Modell. Bei uns gibt es ja eben auch die ganz unterschiedlichen. Ich hatte das vorhin schon kurz angedeutet, dass es Firmen gibt, die schon aus welchen Gründen auch immer irgendwelche persönlichen Kontakte hatten. Also eine mittelständische Firma in einem Sauerlanddorf, die hat also dort irgendjemanden aus dem Kosovo gehabt, der wollte gerne mitarbeiten und dann hat er also aus seiner Familie in der Heimat dann da letztlich ein Netzwerk aufgebaut. Ist eine völlig andere Situation als dieses Kamerun-Modell. Wir wissen auf der anderen Seite, dass dann einfach auch teilweise kooperative Kontakte von den Firmen bestehen. Eine große Firma in Herne, die also mit der Mongolei irgendwie Kontakte mal geknüpft hat, bei einer Wirtschaftsdelegationsreise mitgeflogen ist und dann dort Ärzte Kontakte hatte. Also die Akquise ist sehr unterschiedlich. Wir hatten ja vor einigen Jahren jetzt auch mal die Möglichkeit, aus dem Süden Europas junge Leute hier bei uns zu integrieren. Das war außerordentlich schwierig, weil die spätestens, wenn im November kühler wurde, dann wieder über die Pyrenäen oder über die Alpen zurück wollten. Das hatte keinen Sinn. Aber die Denke von den Menschen jetzt eben, die aus einer weiteren Entfernung kommen, die sich ganz anders auch gedanklich und emotional damit jetzt, sage ich mal, vereinbart haben, die ist eine völlig andere. Und ich kann auch nur sagen, also der grundsätzliche Fall ist wahrhaftig, die bleiben. Also wir haben eigentlich auch eine 0% Ausfallquote, die sind also dabei, werden sehr gerne genommen, sage ich ganz deutlich, denn der Wille, da sich zu integrieren, ist außerordentlich hoch. Die Firmen sind also begeistert und haben leider, das muss man so sagen, manchmal eher die Probleme mit den Auszubildenden, die hier aus unserem eigenen Land kommen. Ich sage das mal so ganz, ganz unbefleckt, aber so ist es halt leider. Und insofern ist das also leider so, dass wir dann dieses Modell, wenn es dann einmal funktioniert, wirklich immer weiter nutzen können und die das am liebsten immer weiter auch machen würden. Auf der anderen Seite werben wir natürlich aus Verbandsseite sehr wohl dafür, dass wir auch, deutschen jungen Leuten auch Chancen geben wollen. Also das ist ja so der gesellschaftspolitische Konflikt, der da im Hintergrund steht. Also ich denke mal sehr wohl, das ist ein ordentliches Abwägen, wo wir achten müssen, dass das Ganze funktioniert. Aber der Wille der einzelnen Kräfte, die aus Drittländern kommen, der ist eben so groß, wenn die davon hören, dann ist das eigentlich ein Selbstläufer.
Welche Voraussetzungen müssen die Auszubildenden oder zukünftigen Auszubildenden mitbringen, abgesehen von dem Sprachniveau, was Sie ja beide schon angesprochen haben?
Wir fingen eigentlich, mit der Integration von jungen Leuten in dieser ersten Flüchtlingswelle 2015, ist ja nicht die erste, aber die Flüchtlingswelle 2015 an. Da hatten wir die Gelegenheit, in einem unserer Ausbildungszentren ein ganzes Gästehaus zur Verfügung zu stellen, das erstmal auch für die Unterbringung der Flüchtlinge genutzt wurde. Das waren natürlich nicht alles Leute, die jetzt in die Bauwirtschaft eintreten wollten. Aber wir haben da zumindest schon mal viele genutzt. Es war also ein gewisser Anteil, der wahrhaftig hinterher auch bei uns eine Ausbildung gemacht hat. Wir haben festgestellt, dass die Voraussetzungen sehr unterschiedlich waren, aber die waren halt da. In der Bauwirtschaft kann man ja, wenn man praktisch begabt ist, so heißt es dann manchmal, kann man ja wirklich auch immer seine Zukunft gestalten. Und diese Möglichkeit war da. Wir hatten auch in diesem ganzen Flüchtlingsspektrum solche, die teilweise nicht mal lesen konnten, andere, die auch einen durchaus mittel- bzw. einen höheren Schulabschluss hatten. Also da gab es auch die ganze Range und da muss man eben Förderkonzepte organisieren. Also das haben wir dann auch gemacht. Dann dauert es eben bei dem einen oder anderen länger. In dem Falle war das möglich. Jetzt gehen wir natürlich in die Länder. Und dort haben wir natürlich sehr wohl diejenigen, die sich interessieren, die haben ein entsprechendes, auch schulisches Niveau dann erreicht schon. Und insofern gestaltet sich das da durchaus einfacher. Da ist die große Hürde wirklich zunächst einmal echt die Sprache. Und wenn man das hinbekommt, dann ist über diese Kooperation das eigentlich hinterher Abarbeiten von gewissen Dingen, vielleicht einführen in unsere Kultur teilweise, denn das ist dann immer manchmal überraschend. Wir haben natürlich auch jetzt, weil wir das ja zentral in Kerpen organisieren an einem Standort, die Möglichkeit, da Betreuer oder Begleiter zu organisieren. Wir haben da also Kräfte, die sich also wirklich nur um diese Auszubildenden aus Drittländern kümmern, die also wirklich begleiten bei Behördengängen. Die machen erstmal, also wir gehen mal gemeinsam einkaufen in der City. Manche Auszubildende sind angekommen, haben gesagt, also sie hätten ihren Koffer irgendwie verloren am Flughafen, bis wir dann hinterher feststellten, das waren so viele, die hatten wahrscheinlich gar keinen Koffer. Die sind also nur mit dem gekommen, was sie auf dem Leib hatten. Dann wurden die erstmal eingekleidet. Also da ist erstmal von der Warte her etwas zu organisieren, aber das funktioniert, das machen wir, das ist also ganz in Ordnung. Und wenn dann darüber hinaus es noch klappt zu matchen, also ich hatte ja vorhin erzählt, gleich zu Beginn, dass es auch in dem Bereich der Pflegeberufe dort einige Übergänge hier gab, die sind natürlich meist weiblich, sodass wir mittlerweile, da war unsere Betreuerin dann sehr, sehr glücklich oder Begleiterin Auszubildenden. Es hat sich da sogar eine Hochzeit dann ergeben zwischen zweien. Ein Kind ist mittlerweile auch schon da. Sie war dann Patenmutter an der Stelle. Also ich sag mal, das ist also ein Gesamtkonzept, um auch die Integration hinzubekommen.
Herr Rittmann, gibt es bei Ihnen bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, dass überhaupt ja ein Matching zustande kommen kann?
Also wir sagen, das ist unser idealtypischer Zustand. Irgendwie sollten die männlichen Kandidaten Mitte 20 sein und einen baulichen Hintergrund haben und eben halt entsprechende Motivation und entsprechendes Engagement am Tag legen. Ist natürlich immer schwer, alles zu überprüfen. Bisher hat es geklappt. Baulicher Hintergrund als Thema. 2023, da hatten wir auch einen, der hatte B1 bestanden. Der war hatte ein Pharmaziestudium abgeschlossen. Also nicht unbedingt baunahe Ausbildung oder Studium. Weil wir eben halt den hatten und der B1 bestanden hatte, haben wir dann einen Betrieb auch gefunden, der sagte, neben dem einen Azubi aus Äthiopien, nimmt er auch den zweiten ins gleiche Ausbildungsjahr. Super Erfahrung. Also baulicher Hintergrund ist hilfreich, aber kein K.O.-Kriterium. Ich sprach auch an männlich-weiblich. Es ist leider so, der Bausektor in Deutschland, gucken sich Baustellungen an, ist nicht unbedingt weiblich dominiert. Aber letztes Jahr haben wir es auch geschafft, 8 Äthiopierinnen in unseren Sektor zu vermitteln. Also vielleicht kriegen wir über die Schiene auch eine etwas positivere Umdenke hin. Dritter Punkt, wir versuchen die, bevor die in die Deutschkurse gehen, über eine Ausbildung im deutschen Bausektor, über Möglichkeiten als Fachkraft und weiterqualifizierte Fachkraft in Deutschland im Vorfeld zu informieren, auch über kulturelle Unterschiede, weil es muss sein, dass die das vorher wissen, bevor die das Abenteuer Deutschkurse auf sich nehmen und diese Kosten entstehen. Und auch da arbeiten wir losgelöst von Projekten mit unseren äthiopischen Partnern zusammen. Die ersten, sagen wir mal, Workshops zu den genannten Themen haben wir als Verband vor Ort durchgeführt. Jetzt machen das die Äthiopier selbst, haben also die Themen drauf. Und wenn mal eine Frage kommt, die wir bis dato noch nicht hatten, dann ist da ein kurzer Draht. Dann schalten wir uns mal eben kurz hoch in den Workshop beispielsweise, um dann die entsprechenden Fragen zu beantworten. Also im Vorfeld über den deutschen Bausektor informieren, über die Kultur. Da haben wir auch schon sehr schöne Überraschungen. Gut, Hochzeit, Bernd, da hast du einen klaren Vorteil. Die haben wir noch nicht hingekriegt. Aber wir erleben auch unsere Überraschungen seit in der Wohnung, dass ein E-Herd so nicht bekannt ist in der Äthiopien, dann wird auch schon mal eine Kork-Abdeckplatte draufgelegt. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber das sind so kleine Dinge, die geregelt werden müssen. Wir versuchen dann auch über den SES zu regeln. Neben den Betrieben SES Senior Experten Service, die haben ein Programm Vera, Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen. Wir schalten das per se auf unsere Äthiopier hoch. Die beantragen dann eine entsprechende Betreuungskraft, um eben halt diese genervigen Behördengänge zu erledigen, aber auch einzuführen in die deutsche Gesellschaft. Wo ist ein Sportverein, wo ist ein Volleyballverein, Fußballverein? viele Äthiopier, die hier im Ruhrgebiet eine Ausbildung machen, singen zusammen in einer Kirche in Duisburg. Andere Kultur. Die reisen sehr häufig auch am Wochenende, besuchen die sich gegenseitig. Öffentlicher Personennahverkehr haben die ruckzuck raus gehabt. Da sind die 10-mal besser organisiert als zumindest ich. Aber gerade zu Anfang muss jemand kommen. Wir sagen, die brauchen so in der Regel 7, vielleicht 8 Monate, um tatsächlich in Deutschland angekommen zu sein und sich heimisch zu fühlen.
Wenn wir mal auf die Vermittlung von Unternehmen und Azubis schauen, Sie haben ja guten Kontakt zu den Unternehmen, zu den Mitgliedsunternehmen und wissen da sicherlich auch Bescheid, wo besteht Bedarf. Aber wie kommt dann der Kontakt zustande? Kommen die Unternehmen auf Sie zu oder sprechen Sie auch gezielt die Unternehmen an und sagen, hier, wir haben da so einen schönen Ansatz, mach doch mit?
Inzwischen kennen die Betriebe das System. Ich habe für dieses Jahr schon über 20 in Anführungszeichen Vorbestellungen, ohne dass wir dazu aufgefordert haben. Neue Betriebe kommen auch aus anderen Bundesländern, kommen auf uns zu. Und alte Betriebe bleiben bei der Stange. Wir haben zum Beispiel sehr viele Mosambikaner in den Borken-Bocholt-Ahauser Raum vermittelt. Auch da war das kein Problem mit Unterkünften. Ja, es ist Mehraufwand. Ja, auch die Betriebe mussten da ihre Kontakte spielen lassen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch welche in Münster platziert, was jetzt auch nicht gerade einfach vom Wohnungsmarkt ist, oder auch in Köln, Düsseldorf auch. Die Betriebe kriegen das hin.
Ja, Herr Gastger, wie ist das bei Ihnen? Wie kommen die Unternehmen zu Ihnen?
Ja, also wir müssen mal eins in der Baubranche sehen. Ähnlich wie in anderen, hauptsächlich natürlich in Servicebereichen, ist das Thema Personal in der Bauwirtschaft ein gigantisch wichtiges und großes Thema. Vielleicht mal an einer Stelle nochmal mit Zahlen ranzugehen. Es gibt ein Institut, das hat mal so den Personalkostenanteil in der Bauwirtschaft verglichen mit der Automobilindustrie. 54% der Kosten waren da Personalkostenanteil in der Bauwirtschaft. In der Automobilindustrie, die natürlich in der Halle mit Robotern arbeiten kann, haben wir einen Baupersonalkostenanteil von 17%. Das wird in der Bauwirtschaft nie möglich sein. Selbst wenn wir durch Digitalisierung und Automatisierung irgendwo das runterbekommen, es ist undenkbar, auf diese Quote zu kommen, sodass Personal ein Schlüsselfaktor ist für uns in der Bauwirtschaft. Darüber hinaus haben wir natürlich auch immer wieder Schwankungen, konjunkturell bedingt. Und das hat dazu geführt, dass aktuell, ich vertrete ja nun die Bauindustrie mit den größeren Firmen, da kriegt man dann also wirklich immer so diese Chaos-Meldungen, dass also dann eine Großfirma sagt, also in 10 Jahren ist bei mir der gesamte Führungsnachwuchs auf der Baustelle weg, weil die alle überaltert sind, weil man eine Zeit lang nicht eingestellt hat. Also insofern haben wir A, das Thema Personal ganz wichtig und B, Überalterung ganz problematisch. Und jetzt das Problem gleichzeitig, Rückgang der Schulabgängerzahlen und das, was, sag ich mal, auf dem Arbeitsmarkt kommt, orientiert sich sehr gerne dann in andere Branchen, aber nicht in diese Baubranche. Deswegen ist also da dieses Potenzial aus Drittländern für uns von ganz besonderer Bedeutung. Wenn dann darüber hinaus natürlich die Qualität von Gruppen, die jetzt, sage ich mal, im Jahre 2022 dann hier aufgeschlagen sind, rumspricht, dann ist das natürlich auch über die Verbände ganz schnell, dass über Erfahrungsaustausche der eine zum anderen sagt, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht und dann kommen wirklich auch neue Firmen zu uns. Also ja, im Anfang haben wir wirklich auch Klinken geputzt, da haben wir gefragt, wollt ihr die nehmen? Das ist heute mehr und mehr ein Selbstläufer.
Wenn wir dann tatsächlich schon mal in den tatsächlichen Prozess in Deutschland springen, also wenn die Azubis hier in Deutschland angekommen sind oder die angehenden Azubis, was passiert dann? Also wie werden sie zu Beginn unterstützt von Ihnen?
Also in unserem Fall ist es ja so, ich gehe jetzt wieder auf unser konkretes Projekt ein. Die müssen ja erstmal untergebracht werden und begleitet werden. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben natürlich eine Mitarbeiterin, die die an die Hand nimmt und bei allen möglichen Gängen, ob Arzt, Behörden, was auch immer, begleitet. Punkt eins. Darüber hinaus haben wir also wirklich auch, wir hatten ein Gebäude auf dem Grundstück unseres Bildungscampus, das wir dort umbauen konnten. Früher waren da mal 4 Hausmeisterwohnungen drin. Da haben wir jetzt WG-Einrichtungen gemacht, Wohngemeinschaften. Die wohnen also dann in diesen Wohnungen. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Das ist für die ganz wichtig, dass sie also ihren eigenen Bereich haben, aber die haben auch die gemeinsame Küche, haben dann die Nassräume, also das funktioniert hervorragend. Also da müssen wir erstmal Schützenhilfe leisten. Kleiner Exkurs, die Firma, die aus der Mongolei die Leute nach Herne holt, die hat also wirklich sich selber um dann ein Wohnheim gekümmert. Auch das gibt es. Wenn dann allerdings eine gewisse Zeit vorbeigeht, weil wir ja immer jetzt nachholen, brauchen wir natürlich dann unseren Platz. Und das bedeutet, wir haben vereinbart, dass die 2 Jahre bei uns leben können und anschließend sich was suchen müssen. Und jetzt kommt eigentlich die kritische Phase, weil natürlich ein Afrikaner in einer Stadt, wo, sage ich mal, Wohnungsmangel ist, ne? Köln brauchen wir nicht weiter beschönigen, da eine Wohnung zu finden, das ist unglaublich schwierig. Insofern haben wir da also sehr wohl auch jetzt das Problem, wie kriegt man die unter? Ich bin froh, dass wir also hier im Westen, in Nordrhein-Westfalen, da glaube ich eine relativ gute Willkommenskultur auch haben. Relativ gut, sage ich bewusst. Ja? Also wir sind ja auch im Austausch mit Kollegen aus den östlichen Bundesländern. Da ist es ungleich schwerer. Also die sagen von vornherein, also Partnerschaft in Afrika lohnt sich für uns nicht. Die kriegen wir wirklich da an der Stelle nicht integriert. Also es gibt auch regionale Unterschiede, will ich deutlich sagen. Aber ja, es ist nicht ganz ohne. Aber wir müssen das drum und dran erstmal, und dafür stehen wir natürlich als Serviceeinrichtung, das ist dann der Vorteil, den die Firmen haben, dafür stehen wir dann in der Pflicht und das schaffen wir zurzeit noch. Aber wenn es so weitergeht, werden wir irgendwann nochmal ein großes Unterbringungsheim bauen müssen, wo man dann irgendwo ein bisschen lockerer damit umgehen kann.
Die Auszubildenden in Ihrem Projekt wohnen ja in dem Ausbildungszentrum in Kerpen, das haben Sie ja eben gesagt. Wie ist das denn dann, wenn Sie ein Unternehmen aus zum Beispiel Münster oder so betreuen? Wie ist das dann mit der Anfahrt etc. geregelt? Das ist ja doch eine etwas weitere Strecke.
Also die sind ja in den Ausbildungen, deswegen die ersten 2 Ausbildungsjahre sind die bei uns untergebracht. Wir haben ja durch dieses System der überbetrieblichen Ausbildung in den ersten 2 Jahren große Zeiträume, wo sie dann A in Schule und B in überbetrieblicher Ausbildung sind. Also ich sag mal, im ersten Jahr haben wir 14 Wochen Berufsschule. Darüber hinaus, ich sag mal, 14 bis 20 Wochen überbetriebliche Ausbildung. Heinz, ich sag das jetzt so ein bisschen mit Augenzwinkern, du weißt, was dahinter steckt. Wir haben also an der Stelle sicherlich auch die Möglichkeit, die erstmal konzentriert bei uns zu lassen. Sie werden ja dort auch betreut und dann kommen sie zu Baustellenphasen schon nach Münster hin. Das ist kein Problem. Und nach 2 Jahren, wenn die dann also wirklich auch stärker im Betrieb dann sich einfinden sollen, dann ist natürlich erforderlich, dass die vor Ort die Wohnung sich suchen. Ne?
Wir arbeiten ja dezentral und sagen auch ganz klar, wenn Unternehmer neu mitmachen wollen, es gibt 2 Kröten. Die erste war die Vorfinanzierung und Erstattung, die ich schon erwähnt hatte. Zweiter Punkt ist Wohnraum. Und ich muss sagen, natürlich ist der Bausektor sehr nah am Wohnungssektor dran, beziehungsweise wir arbeiten ja für die. Die wenigsten Firmen haben in den letzten 2-3 Jahren abgesagt, weil sie keine Möglichkeit hatten, Wohnraum zu beschaffen. Auch kostengünstigen kriegen die Betriebe hin. Welche Lösungen? Wir haben einen Betrieb, der hat wieder das alte Konzept der Werkswohnungen aufleben lassen, hat also quasi ähnlich wie bei dir, Bernd, nicht genutzte Räumlichkeiten umgewidmet, zu Wohnraum ausgebaut. Andere gucken nach, in Münster zum Beispiel, da wurden das Internat der Handwerkskammer genutzt. Andere haben Ferienwohnungen angemietet, dauerhaft. Einer aus dem Sauerland spielt mit dem Gedanken, um Mitarbeiter zu binden, nicht nur Azubis, eben halt selbst Wohnungen komplett neu zu bauen, freuen sich alle Wohnungsbauer. Da gibt es unterschiedliche Lösungen und ich will auch nicht sagen, die eine oder andere Lösung ist die beste, in Abhängigkeit davon. Wir haben natürlich auch gute Kontakte zu den Immobilienunternehmen. Von daher werden solche Kontakte genutzt. Ich befürchte, wenn jemand aus Äthiopien oder Mosambik oder Ghana, Senegal anruft, aus den Ländern, um sich in Deutschland für eine Wohnung zu bewerben, der wird nichts kriegen. So, da müssen die Betriebe aktiv werden. Das machen die auch gerne. Und also bisher ist es ganz, ganz selten am mangelnden Wohnraum gescheitert.
Wie lange dauert dann dieser ganze Prozess von, okay, wir haben passende Azubis oder Kandidaten in den Drittstaaten gefunden und die haben auch ein passendes Unternehmen gefunden. Wie lange dauert es dann wirklich von den ersten Gesprächen bis zum Ausbildungsbeginn?
Also ich habe heute den ersten Termin für 25 klar gemacht, nächste Woche. Was haben wir dann? Ich sag mal Anfang April und die sollen in der letzten Juliwoche hier sein. hängt dann natürlich immer noch mit der deutschen Botschaft vor Ort zusammen. Für die ist das auch Neuland, muss man ganz klar sagen.
Vielleicht können Sie ein bisschen verraten, was für ein Feedback Sie von den Unternehmen erhalten, die dann schon Azubis bei sich aufgenommen haben oder Azubis ausbilden, eher so die Bezeichnung. Was bekommen Sie da für eine Rückmeldung?
Das Einfachste ist, wenn man die Unternehmer selbst fragt. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Unternehmer gehabt, der hat letztes Jahr das erste Mal mitgemacht. Seit Januar rufen die bei mir an, wo bleiben meine Azubis für dieses Jahr aus Äthiopien? Ja, gibt auch zwei Fälle, wo wir ein bisschen nachjustieren müssen. Auch das passiert. Aber die Masse hat, wie gesagt, der Unternehmer hat sich nach weiteren für dieses Jahr erkundigt. Neue Betriebe stoßen hinzu und wir haben es noch nicht mal rund geschrieben nach dem Motto, wir suchen Ausbildungsplätze und haben 22 Vorbestellungen für dieses Jahr. Läuft. Also das wird sich weiterentwickeln und Bernd hat ja auch schon die Westbalkan-Lösung angesprochen. Ich gehe davon aus, dass in 2-3 Jahren die Unternehmen auch nicht mehr uns fragen, habt ihr Azubis aus Mosambik, Äthiopien, Ghana, Senegal oder weiß Gott woher, sondern dann fragen die ihre ehemaligen Auszubildenden, hast du nicht einen Bruder oder einen Cousin, der auch Interesse hat, in meiner Unternehmung, in meinem Bauunternehmen eine Ausbildung zu starten? Hau den mal an, wir können das wie bei dir machen und dann wird er zu einem Selbstläufer. Vor allen Dingen, wenn man vor dem Hintergrund hier die 500 Milliarden, die in den nächsten 10 Jahren ausgegeben werden müssen, unter anderem für Infrastruktur. Wir brauchen die Leute, es kommt mehr Arbeit auf uns zu. Auch die ausschreibenden Stellen müssen entsprechend Personal aufbauen, damit das alles Hand in Hand funktioniert. Also ich mache mir um unseren Sektor definitiv keine Sorge, ich gehe auch davon aus, dass der Wohnungsbausektor demnächst anziehen wird.
Herr Gaska, welches konkrete Feedback erhalten Sie von den Unternehmen oder sofern da der Kontakt besteht, auch von den Azubis?
Ja, es ist, also ich sage mal so, eigentlich ist es eine Win-Win-Situation. Das kann man also ganz deutlich unterstreichen. Wir müssen natürlich schauen, auch man sollte ja auch auf die eigene Gesellschaft schauen. Ich sage das nochmal, also ich glaube, der bessere Weg wäre, wenn wir, sage ich mal, alle Potenziale erstmal in Deutschland nutzen. Und das ist natürlich unser Ansinnen. Aber man muss eben ganz deutlich sagen, die Qualität der Leute, wenn man das mal so nennen darf, oder der Arbeitswille oder das Verständnis für die Rolle, die sie im Unternehmen übernehmen sollen, der ist einfach herausragend von diesen Leuten. Also der Kollege sagte letztens, der kam in den Klassenraum, wo die dann alle drin saßen und die sind alle aufgestanden, hat er gesagt. Die haben alle gemeinsam Guten Morgen, Herr Lehrer, gesagt. Das gibt es bei uns überhaupt nicht mehr. Also der war völlig baff über auch diese Art des Umganges miteinander. Das sind natürlich so Tugenden, die schätzen unsere Unternehmen unglaublich. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Das ist der Grund, warum die eigentlich wirklich immer stärker jetzt zu uns kommen und sagen, nehmt die mit an. Ich glaube aber dennoch, dass wir da auch die politische Dimension mit im Auge behalten müssen. Und das muss, glaube ich, auch noch verstärkt, sage ich mal, berücksichtigt werden, dass wir auch versuchen, die letzten Potenziale in Deutschland rauszuholen. Wenngleich wir natürlich durch die rückläufige Anzahl der Bevölkerung insgesamt einfach den Bedarf haben und insofern wir uns über diese Schiene qualifiziert, sage ich mal, ja Mitbürger, ich will es mal wirklich sagen, Mitbürgerinnen und Mitbürger für unser Land hereinwerben können. Und das haben unsere Unternehmen auch verstanden, definitiv.
Mit diesen positiven Eindrücken müssen wir dann leider auch schon zum Ende unserer Folge kommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen beiden für die spannenden Einblicke, die Sie uns in Ihr Projekt bzw. Ihren Ansatz gewährt haben und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.